SRF 3.
Der Kanton Thurgau sagt Adieu zum Frühfranzösisch. Zerbricht jetzt der Sprachenkompromiss in der Schweiz. Der Apple-Konzern weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Warum ist es so schwierig, diese Milliarden auszugeben? Der Brexit-Prozess nimmt weiter Gestalt an. Wie hart gibt sich der Unterhändler der EU? Info 3, das straffe News-Magazin. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Frühfranzösisch, das ist in manchen Kantonen ein Reizwort. Kritiker sagen, die Schülerinnen und Schüler seien mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule überfordert. Als erster Kanton handelt nun Thurgau. So wie es nach der heutigen Parlamentsdebatte aussieht, dürfte es Franz-Lektionen dort künftig erst ab der Oberstufe geben. Das Heikle daran ist, es widerspricht einer gutschweizerischen Abmachung, dem sogenannten Sprachenkompromiss. Inlandredaktor Raphael von Matt, was könnte der Thurgauer Entscheid in der Schweiz denn auslösen?
Ja, er wird auf jeden Fall politische Wellen werfen, das ist ganz sicher. Wir müssen kurz zurückblenden. Im Jahr 2004 haben sich die Kantone auf den sogenannten Sprachenkompromiss geeinigt. Der besagt, es werden zwei Fremdsprachen an der Primarschule unterrichtet, davon zwingend eine Landessprache. Bisher halten sich fast alle Kantone, nämlich 23, an diesen Kompromiss. Jetzt dieser Entscheid im Thurgau, das ist ein Signal. Und zwar, Frühfranzösisch ist schon länger umstritten. Die Ostschweiz setzt eher auf Englisch, die Sprache der Wirtschaft. Und dieses Signal ist eben ein politisches Signal, weil es diesen Kompromiss ins Wanken bringt. Die zweite Landessprache erst auf der Oberstufe. Das macht jenen Sorgen, die sich um den Zusammenhalt des Landes, um den Austausch der Landesteile Sorgen machen. Und insbesondere in der Westschweiz wird das negative Reaktionen auslösen.
Und nicht nur im Thurgau haben zwei Fremdsprachen in der Primarschule ja Kritiker, auch in anderen Kantonen. Was heißt das jetzt für Sie?
Ich denke, diese Kräfte, die nur eine Fremdsprache an der Primarschule wollen, die werden dieses Signal mit Freude zur Kenntnis nehmen. Da möchte ich insbesondere auf den Kanton Zürich hinweisen. Dort entscheidet das Stimmvolk nämlich schon sehr bald, in gut 2,5 Wochen, am 21. Mai, über eine entsprechende Volksinitiative. Ich denke, das Signal aus dem Thurgau wird diesen Zürcher Initianten sicher Aufwind geben. Und auch in den Kantonen Basel-Land und Luzern stehen bereits ähnliche Initiativen vor der Abstimmung.
Und in Bern dürfte Bundesrat Alain Berset jetzt mit Sorgenfalten herumlaufen. Er hat einst ein entschlossenes Vorgehen angekündigt, sollte der Sprachenkompromiss angetastet werden. Jetzt ist es vielleicht soweit. Was wird er jetzt tun?
Ich kann mir gut vorstellen, dass heute kein guter Tag für Alain Berset ist. Als Roman liegt ihm die Mehrsprachigkeit der Schweiz besonders am Herzen. Deshalb hat er sich auch so engagiert und den Kantonen gedroht. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Bildung Sache der Kantone. Aber der Bund hat ein Instrument in der Hand durch den Volksentscheid von 2006. Da hat sich das Stimmvolk für die Harmonisierung der Bildung ausgesprochen. Der Bund kann demnach eingreifen, wenn die Kantone sich nicht an diese Harmonisierung halten. Nun ist eigentlich dieser Zeitpunkt gekommen, sofern dieser Entscheid im Thurgau dann definitiv wird. In Bundesrat Berses Departement hieß es heute, ja, man wartet jetzt einmal ab, eben ob das überhaupt durchkommt. Es braucht ja möglicherweise noch eine Abstimmung. Aber falls dann das definitiv ist, dann denke ich, könnte Berse die Revision des Sprachengesetzes, das ist sein Instrument, könnte er wieder aufgreifen. Und in dieses Gesetz möchte Berse hineinschreiben, dass zwingend eine Landessprache auf Primarschulstufe unterrichtet werden muss. Am Ende, weil das Parlament bisher eher ablehnend auf diese Idee reagiert, könnte es dann eine nationale Volksabstimmung geben.
Wir werden weiter über das Thema berichten. Merci vielmals, Raphael von Matt. Et maintenant. Nein, keine Angst. Wir machen auf Deutsch weiter natürlich mit Weibrit Horlacher und den Meldungen in den Nachrichten. Auch das Bundesgericht hat sich heute mit dem Sprachunterricht befasst.
Eine Volksinitiative aus dem Kanton Graubünden ist gültig, wie die Bundesrichter entschieden haben. Damit wird das Bündner Stimmvolk darüber abstimmen können, ob an den kantonalen Primarschulen nur noch eine Fremdsprache unterrichtet werden soll, je nach Region Deutsch oder Englisch. Gegen den Initiativtext hatten Vertreter der Minderheitensprachen Italienisch und Romanisch Beschwerde eingereicht. Der Bund muss sich vorerst nicht stärker an den Asylkosten beteiligen. Der Nationalrat hat einen entsprechenden Vorstoß aus dem Ständerat abgelehnt. Heute zahlt der Bund während 5 Jahren für anerkannte Flüchtlinge und während 7 Jahren für vorläufig aufgenommene Personen. Er überweist den Kantonen jedes Jahr Pauschalen im Umfang von über 1 Milliarde Franken. Nach dem Willen des Ständerats sollte der Bund künftig während 10 Jahren die vollen Kosten tragen. Das hätte jährlich zu Mehrausgaben von 400 bis 500 Millionen Franken geführt. Die Beziehung zwischen Deutschland und der Schweiz sei so eng, dass sie trotz der mutmaßlichen Spionageaffäre nicht so schnell erschüttert werden könne. Das sagte der Sprecher des deutschen Außenministeriums an einer Medienkonferenz. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Schweiz an der Aufklärung der Vorwürfe beteilige. Die deutschen Behörden hatten letzte Woche einen 54-jährigen Schweizer festgenommen. Sie werfen ihm vor, im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes gearbeitet zu haben. Bei der Schweizerischen Post und der PostFinance funktioniert ein Großteil der Systeme wieder, wie das Unternehmen gegenüber Radio SRF mitteilt. Am Morgen hatte eine Netzwerkstörung zahlreiche Dienste der Post lahmgelegt. Unter anderem konnten Kunden teilweise nicht mehr mit der Postcard bezahlen oder Geld am Postomaten beziehen. Auch das E-Banking funktionierte nicht. Weshalb es zur Störung kam, ist laut der Post noch nicht klar. Man gehe aber nicht von einer Fremdeinwirkung aus, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.877 Punkten, das ist ein Plus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,812 gehandelt, der Dollar zu 99,11 Rappen. Das Wetter. Bis morgen Abend bleibt es wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten gibt es gebietsweise Schauer oder lokal auch Gewitter. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1300 und 1800 Metern. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 12 bis 16 Grad.
Info 3 Abend.
Stay hungry, stay foolish. Bleib hungrig und bleib albern. Nach diesem Leitsatz hat Apple-Gründer Steve Jobs seine Firma geführt. Und auch heute noch treibt der Hunger den Konzern derart an, dass er einen unglaublichen Berg an Cash angehäuft hat. Rund 250 Milliarden Dollar. Also mehr als etwa Chile oder Portugal in einem Jahr erwirtschaften, mehr als 60 Mal so viel, wie die Schweiz pro Jahr für die Armee ausgibt und mehr als jede andere Firma auf der Welt. Bloß kämpft Apple mit einem Luxusproblem. Das Geld gescheit einzusetzen ist gar nicht so leicht. Wirtschaftsredaktor Samuel Emich.
Mit den 250 Milliarden Dollar könnte Apple theoretisch die UBS, die Credit Suisse, Swatch, Swisscom, Swiss Re, ja über die Hälfte aller im Swiss Market Index vertretenen Unternehmen alle auf einmal kaufen. Das wäre eine Option, wie das Geld verwenden, Firmen übernehmen. Macht Apple auch fleißig. Dutzende waren es in den letzten Jahren. Allerdings kauft der Tech-Gigant kleine, innovative Firmen und macht keine Großübernahmen. Außer Beats Electronics. Für die farbigen, trendigen Kopfhörer hat Apple 3 Milliarden Dollar ausgegeben. Es ist die Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Apple kauft nicht, Apple investiert. Und zwar in die eigene Entwicklung. Die erfolgreichen Produkte, MacBook, iPod oder vor allem auch das iPhone, kommen alle aus den eigenen Labors. Diese sind vor allem in Kalifornien. Weil Apple die 250 Milliarden Dollar, die überwiegend im Ausland lagen, in die Forschung und Entwicklung in Kalifornien investieren, müsste das Geld also in die USA überwiesen werden. Das ist ein Problem. Denn die Milliarden würden besteuert und Steuern zahlen will Apple nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es das US-Gesetz derzeit vorsieht. Um Steuern zu vermeiden, hat der Technologiekonzern gar Schulden in Milliardenhöhe gemacht. Schulden, um Dividenden an Aktionäre zu bezahlen. So musste er die Gelder nicht in die USA holen. Verschiedene Aktionäre strecken schon lange die Finger nach den stetig wachsenden Geldbergen aus. Sie hoffen zum Beispiel auf eine stolze Sonderdividende, doch Apple wehrt ab. Angesichts der brachliegenden Milliarden könnten treue Kunden auf die Idee kommen, dass Apple eigentlich seine Preise senken könnte. Tiefere Preise für iPhone und Apple Watch tönen aus Konsumentensicht gut, wären angesichts der Milliarden auch verkraftbar, würden aber aus Unternehmenssicht kaum Sinn machen. Was also macht Apple nun mit den 250 Milliarden? Es dürfte wohl eine Kombination werden von Firmenübernahmen, Investitionen in neue Produkte und Ausschüttung an die Aktionäre. Doch noch fast interessanter ist die Frage, wann dies geschehen wird. Die Antwort darauf ist eine politische. Der Tech-Gigant wird seine Milliarden erst in die USA verschieben und ausgeben, wenn er zu Hause Steuererleichterungen erhält. Ein Thema, das beim neuen US-Präsidenten weit oben auf der Agenda steht.
Info 3 Abend.
Bei einer Scheidung nach mehr als 40 Jahren Ehe gibt es viel zu klären. Das ist auch bei der Beziehung zwischen der EU und Großbritannien nicht anders. Die EU-Kommission hat heute präzisiert, wie sie sich die schwierigen Brexit-Gespräche vorstellt. Über den Entwurf für das Verhandlungsmandat, EU-Korrespondent Oliver Washington.
Die EU27 und die EU-Kommission haben einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt. Sie setzen bei den Brexit-Verhandlungen auf weitestgehende Transparenz. So trat Chefunterhändler Michel Barnier heute vor die Medien und präsentierte den Vorschlag für das konkrete Verhandlungsmandat.
These directives are for the first phase of the negotiations only.
Die Staats- und Regierungschefs der 27 haben in ihren Leitlinien festgehalten, dass sie zuerst über den Austritt und erst dann über das künftige Verhältnis verhandeln wollen. Das setzt die Kommission nun um und gibt sich erstmal ein Mandat für den Austritt. Sollte London also bereits jetzt über die Zukunft reden wollen, kann Barnier geschickt erwidern, geht nicht. Die 27 und die Kommission setzen Großbritannien damit weiter unter Druck, zuerst die Probleme des Austritts zu lösen. Erstes Problem: die EU-Bürger, welche heute in Großbritannien leben oder bis zum Zeitpunkt des Austritts noch nach Großbritannien ziehen werden. Diese Menschen haben heute das Recht, unbefristet in Großbritannien zu leben und zu arbeiten. Die EU27 und die Kommission sagen nun, das heisse, dass sie dieses Recht auch nach dem Brexit haben müssen, bis ans Lebensende.
Ces hommes, ces femmes, ces familles doivent pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui, et cela pour la durée de leur vie.
Pikant in diesem Kontext ist, diese Menschen sollen sich in Streitfällen auch künftig an den Europäischen Gerichtshof wenden können. Zweites großes Problem, das Geld. Hier hat Michel Barnier nochmals betont, dass Großbritannien alle eingegangenen Verpflichtungen einhalten müsse. Er führte präzise aus, was das bedeute, aber er nannte keine Zahl, ob Großbritannien 60 oder gar 100 Milliarden Euro in den EU-Haushalt einzahlen müsse. Dafür hält das Mandat präzise fest, wann die 27 und die Kommission bereit sind, auch über das künftige Verhältnis zu verhandeln. Barnier nennt als Bedingung eine verbindliche Einigung über die Rechte der Bürger und eine verbindliche Einigung, wie die finanziellen Verpflichtungen berechnet werden.
Ich ajoute, comme le souhaitent beaucoup d'États membres, que cet accord devra être clair et ferme, qu'il ne pourra pas être réouvert.
Nach der Medienkonferenz von Michel Barnier standen seine engsten Mitarbeiter in einem Hintergrundgespräch noch fast 2 Stunden Rede und Antwort. Sie vermittelten dabei das Bild, dass ihre Haltung vor allem juristisch sehr gut abgestützt ist. Sie wollen offensichtlich die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass ihre Haltung nachvollziehbar und vor allem logisch ist. Wenn ihnen das durch diese Transparenz gelingt, haben sie keine schlechten Karten im Verhältnis mit London.
Das war Info 3. Wir berichten knapp und verständlich. Im Studio heute Kevin Kahnes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.